HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Das Wochenende liegt vor uns und die Lokführergewerkschaft GDL hat wieder gestreikt. Bahnreisende und Pendelnde in Hessen waren wegen des Warnstreiks wieder betroffen. Klar, Regionalzüge und S-Bahnen sind nicht gefahren, Stillstand also in der Kälte. Wie und wo die Auswirkungen am meisten zu spüren waren, fasst hr-Inforeporter Lars Hofmann zusammen.
Am Frankfurter Hauptbahnhof steht ein Mann mit einem großen grauen Koffer und einer Tasche am Gleis. Zeigt sich vom Streik überrascht.
Ich hänge hier fest in Frankfurt, bin gerade zurück von Afrika. Ja, ist nicht so ganz einfach. Ich bin ziemlich überrascht worden, weil ich wusste davon nichts.
Er versucht, sich eine Mitfahrgelegenheit zu organisieren, um nach Hause, nach Bayern zu kommen. Eine andere Frau hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Sie steht in der Schlange am Infoschalter.
Ich muss nach München kommen und jetzt habe ich festgestellt, der erste Zug nach Würzburg fährt schon mal nicht. Streiken ist gut und schön, aber wenn man so Reisepläne hat, ist das schon sehr ärgerlich.
80% der Fernzüge fallen dem Streik zum Opfer. Viele Regionalzüge fahren nicht. Im Rhein-Main-Gebiet sind außerdem nur wenige S-Bahnen unterwegs. Die Meinungen über den Streik der Lokführergewerkschaft GDL gehen weit auseinander.
Ich bin prinzipiell sehr dafür, dass wir auch teilweise disruptiven Aktionismus betreiben, wenn wir unsere Meinung durchsetzen wollen. Ich bin selbst vegane Aktivistin und dann mache ich natürlich auch manchmal Sachen, die den Leuten auf den Nerv gehen.
Aber das ist schon ein bisschen ätzend, sowas. Ne? Normal gehört es verboten.
Vor dem Bahnhof haben sich rund 50 streikende Lokführer und Zugbegleiter zu einer Kundgebung getroffen, um ihre Forderungen nach mehr Geld und vor allem aber einer 35-Stunden-Woche zu untermauern. Einer hat gerade eine lange Nachtschicht hinter sich.
Hören Sie mal, guter Mann, ich habe 50 Stunden die Woche zurzeit. Ne? Und jede Stunde ist wichtig. Es muss sich was ändern, es muss sich was in der Bezahlung ändern und es muss sich was in der Familienfreundlichkeit ändern.
50-Stunden-Wochen seien zurzeit keine Ausnahme, sagt er.
Die letzten Wochen die Regel. Keine Leute.
Und genau dieses Problem will die GDL mit der 35-Stunden-Woche angehen. Die Beschäftigten im Schichtdienst sollen entlastet und die Jobs sollen attraktiver werden. Die Bahn will da bislang nicht drüber sprechen. Viel zu teuer, heißt es, und es gäbe längst nicht genügend Leute. Karl Huber, stellvertretender GDL-Bezirksvorsitzender Hessen-Thüringen-Mittelrhein, sagt:
Der Einstieg in die 35-Stunden-Woche, da muss ein Angebot kommen. Ja, es geht ja nicht darum, dass wir ab 1.1.24 die 35 Stunden wollen. Aber es muss ein Plan her, wie wir dann da hinkommen.
Per Megafon spricht dann noch Lutz Schreiber, stellvertretender GDL-Chef, zu den Protestierenden vor dem Frankfurter Hauptbahnhof.
Wir gehen davon aus, dass wir über 90% deutlich bekommen. Und wir werden dann ab Januar beginnend auch entsprechend zu größeren Maßnahmen aufrufen müssen. Wenn Sie nicht bereit sind, hier auf unsere Forderung einzugehen.
Heißt, nach dem 7. Januar sind auch längere Streiks möglich. Die streikenden Lokführer jedenfalls wären dazu bereit.
Selbstverständlich. Ich sage, wenn ich untätig bleibe, dann kann es nie besser werden.
Bis zum 7. Januar haben Bahn und GDL jetzt Zeit, einen weiteren und vor allem längeren Streik doch noch zu verhindern.
Lars Hofmann über die Auswirkungen des Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL. Welche Wörter und Wendungen haben das Jahr 2023 in politischer, wirtschaftlicher oder kultureller Hinsicht besonders geprägt? Darüber macht sich die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden seit 1977 Gedanken und kürt jährlich ein Wort des Jahres. Und das neue Wort des Jahres ist jetzt in Wiesbaden bekannt gegeben worden.
Der Ukraine-Krieg zieht sich hin. Da flammt im Gazastreifen ein neuer Konflikt auf. Der Klimawandel zeigt sich immer drängender. Da kommen Inflation und Schuldenkrise hinzu. Der Ausnahmezustand ist zum Dauerzustand geworden. Angst und Unsicherheit prägen den Alltag vieler Menschen. Es ist ein düsteres Bild, das die Gesellschaft für deutsche Sprache zeichnet, um zu begründen, warum gerade der Begriff Krisenmodus für das Jahr 2023 so treffend ist. Professor Peter Schlobinski ist der Vorsitzende.
Der Begriff stimmt nicht froh, aber wenn wir das Wort des Jahres wählen, wollen wir auch keine gute Laune verbreiten, sondern entscheidend ist ja immer, was war signifikant und relevant, also für die Entwicklung in Deutschland, was war in diesem Jahr wirklich von gesellschaftlicher Relevanz, vielleicht politischer Relevanz? Was ist ein signifikantes Wort und sind wir der Meinung, dass dies der Fall ist mit dem Wort Krisenmodus?
Im Vorfeld werten Mitarbeiter der Gesellschaft für deutsche Sprache unter anderem Zeitungsartikel aus. Auch interessierte Privatleute senden Vorschläge ein. So hatte die Jury in diesem Jahr unter 1.750 Begriffen zu wählen. Wie dominant der Krisenmodus 2023 ist, zeigt auch die Hitliste der letzten 10. Denn da finden sich mit Ampelzoff, Milliardenloch, Migrationsbremse oder hybride Kriegsführung weitere Begriffe aus dem politischen Raum, die mit Krisen zusammenhängen. Spontane Zustimmung bei Passanten.
Finde ich schon recht zutreffend, weil wir hatten ja nun dieses Jahr jede Menge Krisen zu bewältigen oder haben das noch. Also ich finde das Wort schon recht gut getroffen.
Es ist eigentlich schade, aber tatsächlich muss man sagen, dass die letzten Jahre dieses Wort irgendwie uns bestimmt. Und schade, dass es sich dann auch noch so in einem Wort des Jahres manifestiert. Ich hoffe, wir kommen da bald wieder raus.
Platz 2 auf der Liste der Wörter des Jahres nimmt Antisemitismus ein. Lange nur im rechtsextremen Milieu verortet, hat sich 2023 gezeigt, dass Judenfeindlichkeit auch in Teilen der linken Woken-Bewegung oder der muslimischen Bevölkerung verbreitet ist, so Peter Schlubin von der Gesellschaft für deutsche Sprache.
Sodass das in diesem Jahr also extrem zugenommen hat und wir sehen es auch daran, dass die Radikalität zugenommen hat, dass jüdische Menschen Angst haben. Also es ist wirklich ein beklemmendes Klima der Angst entstanden und das ist natürlich für Deutschland besonders beschämend.
Und im Krisenmodus geht es weiter. Bildungskrise nämlich. Auf Platz 3 der Wörter des Jahres findet sich das Adjektiv leseunfähig. Schlecht steht es nicht nur um das Lesen als Grundfertigkeit bei Viertklässlern, so Peter Schlubinski.
Sondern es geht auch um das Verstehen komplexerer Texte. Und auch da kann man beobachten, und das sieht man auch an Universitäten, dass das Verstehen komplexerer Texte abgenommen hat, verheerend.
Vielleicht sorgt dafür ja in Zukunft künstliche Intelligenz. Der Begriff KI-Boom folgt gleich auf Platz 4 der Begriffe, die 2023 geprägt haben.
Birgitta Söhling über das aktuelle Wort des Jahres, das jetzt in Wiesbaden bekannt gegeben wurde. In Frankfurt arbeiten gerade viele Menschen an den Zügen der Zukunft. Dabei geht es um die Innenausstattung. Also, was ist über den normalen eigentlichen Sitz hinaus denkbar? Gesprochen wird da von Arbeitsmöglichkeiten in der Bahn bis hin zu digitalen Anzeigen. Die Konzepte entstehen am Computer, Modelle werden gebaut und erste Ideen werden auch schon auf der Schiene in Hessen ausprobiert. Das Projekt nennt sich Ideenzug und Roman Warschauer hat sich einen solchen angeschaut.
Hier am Frankfurter Hauptbahnhof am Gleis 1a wartet ein roter Regionalzug der Taunusbahn, die zwischen Frankfurt und Limburg pendelt. Und an einem dieser Wagen des Zugs steht draußen dran Ideenzug, denn hier testet die Bahn, wie der Regionalzug der Zukunft von innen aussehen könnte, wie er gestaltet ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin jetzt hier in einem dieser klassischen Doppelstockwagen. Der ist aber ein bisschen umgebaut worden. Hier fehlen zum Teil die klassischen Sitzreihen und ich stehe jetzt hier vor so einem höheren Tisch, der ist so ungefähr 1,20 Meter lang, relativ schmal und drumherum sind keine Sitze, sondern man steht hier eher so leicht angelehnt um diesen Tisch herum und daran steht auch Julian Fordon, er ist Projektmanager bei der Bahn und ist sozusagen für den Innenraum der Regionalzüge zuständig, wie die künftig aussehen.
Das hier ist unser sogenannter Gruppenreisebereich. Hier haben wir überlegt, wie man als Gruppe, die sich ja unter Pendlern vielleicht kennt, wenn sie morgens zum Büro fährt, anders aufhalten kann, eben in dem Sinne, dass man sich einfach bequem anlehnt, dass man so einen Tisch oder so eine Theke quasi zwischen sich hat, könnte man einen Laptop draufstellen oder kann sich auch beim Getränk im Prinzip zusammenfinden.
Dann gehen wir jetzt nochmal nebendran weiter. Da ist nämlich nochmal so ein Tisch direkt am Fenster. Man sitzt sozusagen mit dem Blick aus dem Fenster raus. Das ist jetzt nicht der gesellige Teil.
Genau, das ist eher der Arbeitsteil. Das ist quasi unsere Arbeitstheke, die wir eingebracht haben. Wir haben von einigen Fahrgästen die Rückmeldung gekriegt, es wäre schön, wenn man sich mit dem Laptop oder mit dem Tablet noch ein bisschen besser ausbreiten kann, um eben die Fahrt im Zug auch zum Arbeiten zu nutzen, wenn man sich vorbereitet. Und wir haben das bewusst so angeordnet, dass man dabei auch aus dem Fenster rausguckt. Das heißt, man hat eben das Tageslicht, was einem nochmal hilft, einfach beim Arbeiten und eben eine andere Art und Weise, sich hinzusetzen. So ein bisschen mehr eigentlich wie in so einer Bistro-Bar, wie in einem Café, wie man das aus der Stadt kennt.
Auch hier wieder dieser Holztisch und dann gibt es extra nochmal hier so Vertiefungen. Da kann man zum Beispiel ein Tablet reinstellen zum Arbeiten und man hat relativ viel Abstand zum Nachbarn, sodass man sich vielleicht nicht gegenseitig in die Excel-Tabellen reinschauen kann. Wenn wir uns jetzt nochmal umdrehen, hier auf der gegenüberliegenden Seite des Wagens. Auch da kann ich nicht richtig sitzen, beziehungsweise es sind auch Klappsitze. Warum hat man da jetzt nicht normale einzelne Sitze zum Beispiel eingebaut?
wir haben Pendler-Hauptverkehrszeiten, wo einfach viele Fahrgäste mitfahren wollen. Und da ist es so, dass bevor man frei im Raum stehen muss, man auch sich dann lieber einfach mal bequem anlehnen möchte. Darum haben wir überlegt, wie so ein neuartiger Klappsitz aussehen kann, der, wenn er hochgeklappt ist, eben auch nutzbar ist, um sich dort anzulehnen, beziehungsweise so eine komplette Anlehnfläche an der Seite hat den Vorteil, ich habe einfach mehr Platz im Fahrzeug zur Verfügung, um noch mehr Fahrgäste mitnehmen zu können. Das heißt, niemand muss am Bahnsteig stehen bleiben.
Seit 3 Monaten fährt jetzt schon der Ideenzug hier auf der Taunusbahn. Es werden immer weitere Wagen angeschafft, die mit dieser Sonderausstattung unterwegs sind, sodass in Zukunft dann jeder Fahrgast auf der Taunusbahn die Möglichkeit hat, diese Ideenzug-Elemente einmal auszuprobieren.
Roman Warschauer unterwegs mit dem Ideenzug. Das sind Züge, bei denen eine neue Innenausstattung für die Zukunft getestet wird.
HR-Info. Der Tag in Hessen.
Und jetzt kommen wir zu einer tierischen Hessin, zu einer Hündin aus dem Odenwald. Die hat eine besondere Fähigkeit und ist deswegen auch schon im Fernsehen bei Thomas Gottschalk aufgetreten. Und unsere Reporterin Monika Borg hat die Hündin und ihr Frauchen besucht und sich die tolle Fähigkeit zeigen lassen.
Im Odenwald, genauer gesagt in Brombachtal, lebt eine ganz besondere Hündin, Ami. Sie kann tatsächlich zählen. Und das hat sie letztens auch in der Sendung Wetten, dass bewiesen. Michaela Frank bringt dir gerade eine neue Zahl bei. Kann das wirklich klappen?
28. Manche glauben es auch nicht. Es gibt auch Leute, die sagen, oh, das ist irgendein billiger Trick, das ist gefaked. Aber gut, ich kann nicht mehr wie sagen, ist es nicht. Also.
Und das sieht so aus. Michaela Frank hält 2 unterschiedliche Zahlen auf einem Blatt Papier hoch und nennt eine davon.
87.
Dann stupst Ami mit ihrer Nase die richtige Zahl an. Und das ist nicht alles. Die 7-jährige Münsterländerin, so heißt die Rasse, schafft es sogar innerhalb weniger Sekunden, eine neue Zahl zu lernen. In dem Fall die 101, aber auf Englisch. Warum nicht auf Deutsch?
Jawohl. Jetzt tausche ich die mal. 101? Jawohl.
Weil ich dachte, die 1, 2, 3 klingt so ähnlich, dass es für einen Hund bestimmt schwer ist, diese 3 Wörter auseinanderzuhalten. Und 1, 2, 3 ist einfacher. Weil ich überhaupt mal ausprobieren wollte, ob sie überhaupt 3 Zahlen versteht.
Ami beherrscht sehr viele Kommandos und Michaela hat auch ein großes Lernzimmer für sie eingerichtet mit vielen Suchspielen. Aber wie kam es denn dazu, dass Ami überhaupt Zahlen gelernt hat?
Also erstens muss es dafür die Person gut wissen, wie man es trainiert, und zweitens muss auch der Hund Interesse an sowas haben. Also hat jetzt nicht wie bei uns Menschen, dass Mathe jetzt was mit Logik zu tun hat, aber mit Gedächtnisleistung und Merkfähigkeit, weil die müssen sich ja nicht nur dieses völlig abstrakte Bild der Zahl merken, sondern ja auch diese Wörter. Ich weiß auch nicht, wie sie es macht, aber irgendwie macht es.
Und weil sie es so gut macht, war Ami letztens einfach ein kleiner Star bei Wetten, dass. Und wir hören mal rein.
Und die 23?
23.
Wette ist gewonnen.
Ich finde, die werden immer unterschätzt. Und deswegen dachte ich halt auch, ich zeige das mal im Fernsehen. Ich habe es eigentlich nicht fürs Fernsehen trainiert. Ich habe es einfach zu Hause gemacht, habe irgendwann gedacht, oh, das ist so cool. Das müsste man eigentlich mal irgendwo zeigen.
Und spätestens jetzt ist Ami der wohl bekannteste Hund im Odenwald.
Eine Hündin aus Hessen, die Zahlen unterscheiden und lesen kann. Monika Borg hat sie und ihr Frauchen vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenende mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.